Wir hören Worte aus dem Johannesevangelium, aus dem 15. Kapitel, die Verse 26 und 27. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Und auch ihr seid meine Zeugen, denn ihr seid von Anfang an bei mir gewesen. Amen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Abschnitt aus dem Johannesevangelium, den wir gerade gehört haben, gehört zu den Abschiedsreden Jesu. Darin hat Jesus seinen Geist, den Tröster, verheißen. Jesus sorgt vor, damit die Jünger sich nicht allein fühlen sollen. Denn oft macht erst der Abschied von einem Menschen deutlich, was uns ein Mensch, eine gemeinsame Zeit, ein bestimmtes Ereignis bedeutet. Doch Abschiede gehören zu unserem Leben dazu, ob wir sie wollen oder nicht, ob wir sie herbeiführen oder ein Verlust uns trifft, ohne dass wir ihn verhindern können. Da ist der Abschied von den großen Wünschen, den wir, je älter wir werden, immer deutlicher spüren. Da ist schon lange der Abschied vom Traumberuf. Da ist vielleicht der Verlust des Arbeitsplatzes gewesen, das Zerbrechen einer Beziehung und das Hergeben müssen eines lieben Menschen durch Krankheit und Tod. Jeder von uns hat seine eigenen traurigen Verlusterfahrungen. Jeder hat seine Wendepunkte von Scheitern und Enttäuschung im Leben erfahren müssen. Manchmal sind sie festzumachen an einem bestimmten Ereignis, manchmal auch das Ergebnis eines schleichenden Prozesses und irgendwann die Erkenntnis, ja, es ist, wie es ist, damit muss ich jetzt leben. Ganz gleich, ob wir uns von Menschen oder Wünschen verabschieden müssen. Jeder große Verlust löst Trauer aus in uns, die wir bewältigen müssen, der wir Raum geben müssen. Tun wir es nicht, sind wir fortan damit beschäftigt, unsere Trauer zu überdecken, ihr zu entfliehen, uns abzulenken. Der einzige Schutz vor diesen Verlusten, vor den Enttäuschungen und Abschieden, ist wohl der, immer auf Distanz zu leben von den eigenen Wünschen und anderen Menschen, sein Herz eben nicht zu verschenken. Das bedeutet dann aber eben Leben unter Vorbehalt, Leben in schöner Unverbindlichkeit, Leben auf Sicherheit mit möglichst wenig Höhen und Tiefen. Weil die Angst zu groß ist, verletzt zu werden, trostbedürftig zu sein, wenn Enttäuschungen und Abschiede kommen. So hat jemand mal formuliert, wir könnten viele Leiden und die Bitterkeit der Leiden vermeiden, aber nur um einen Preis, der zu hoch ist, wenn wir aufhören zu lieben. Die Jüngerinnen und Jünger Jesu haben nicht so gelebt. Sie haben sich hineinbegeben in das Wagnis zu glauben und zu vertrauen. Sie sind Jesus nachgefolgt, haben ihr bisheriges Leben aufgegeben und haben etwas riskiert. Karfreitag erleben sie dann den Tiefpunkt ihres Weges. Auch Ostern erleben sie zunächst nur zögerlich. Ihre Hoffnung war gebrochen. Sie brauchen Zeit zu begreifen. Im Johannesevangelium wird von Thomas berichtet, der wohl vielen von uns ganz sympathisch daherkommt. Er will sehen und fühlen und erst dann glauben. 40 Tage, so überliefert es die Bibel, zeigt sich Jesus immer wieder den Menschen, ist er Jesus Christus als der Auferstandene unter ihnen. Dann Christi Himmelfahrt und wieder stehen die Jüngerinnen und Jünger da. Ob sie sich wirklich gefreut haben, dass ihr Herr und Meister nun zur Rechten Gottes sitzt? denn nun drohen erneut Leere und Alleinsein. Doch gerade das möchte Jesus verhindern. Allein sollen sie sich nicht fühlen. Jesus hat seinen Geist, den Tröster, verheißen. Jesus sorgt vor. Er lässt die Seinen nicht im Stich. Im Johannesevangelium füllen sich drei Kapitel nur mit Abschiedsworten, in denen sich ein Motiv immer wiederholt: die Liebe Gottes zu uns Menschen bleibt, und wenn wir in dieser Liebe leben, dann sind wir darin Gott nahe. Und der Geist Gottes wird kommen und uns die Zurückbleibenden trösten. Der Sonntag Exaudi liegt zwischen den Festen Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Er ist ein Vorbereitungstag auf das große Fest des Geistes Pfingsten, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Der Psalm, der diesem Sonntag seinen Namen gegeben hat, ruft Gott dazu auf: Herr, höre meine Stimme, wenn ich flehe. Er bittet Gott um seinen Trost und Zuspruch. Und auch wir bitten heute Gott um das Kommen seines Geistes, um das Kommen seines Trostes, damit wir nicht allein gelassen sind. Und Jesus Christus verspricht uns seinen Geist, den Tröster, der uns in alle Wahrheit führt. So sagt er ein paar Verse zuvor: Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll, den Geist der Wahrheit. Ich will euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch, denn ich lebe und ihr sollt auch leben. Ja, Gottes Geist kommt zu uns und hilft uns, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir uns schwach fühlen und einsam. Der Geist Gottes stärkt uns, sodass dann wieder eine innere Ruhe und Kraft wachsen kann, die man selbst vielleicht gar nicht mehr gespürt hat. Der Apostel Paulus kannte das Gefühl der Schwäche ja auch und tröstet uns so, wenn er im 8. Kapitel des Römerbriefes schreibt: Der Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, was der Geist will. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Der Geist Gottes hilft, wo wir selbst zu schwach sind, vielleicht auch zu schwach zum Beten. Er möchte uns Mut machen, mit Gott immer wieder neu in Zwiesprache zu treten. Denn auch Menschen, die das Beten gewohnt sind, wissen manchmal nicht, wie sie beten sollen. Manch einer schämt sich vielleicht sogar vor Gott und denkt: Darf ich wirklich mit diesem Problem zu Gott kommen, das ich doch selber verschuldet habe? Und wenn ich selber keine Lösung weiß, vielleicht gar nicht weiß, wo eigentlich genau das Problem liegt, was soll ich da beten? Der Apostel Paulus kannte das anscheinend auch, dass Menschen gern beten würden und nicht wissen, wie ihnen und uns geholfen werden kann. Darum schreibt er: Der Geist hilft unserer Schwachheit auf, der Geist tritt für uns ein. In solchem Vertrauen dürfen wir in allen Lebenslagen zu Gott kommen und um seinen Beistand bitten, auch wenn uns manchmal Unsicherheit überfällt. Sehr schön hat das einmal der Schriftsteller Erich Kästner in seinem wunderbaren Kinderbuch vom doppelten Lottchen erzählt. Er erzählt, wie das ist, wenn man nicht weiß, wie man beten soll. Da stehen die Zwillinge Lotte und Luise vor der Tür, hinter der ihre geschiedenen Eltern sich zu versöhnen versuchen. Auf einmal, so erzählt Kästner, bewegt Lotte die Lippen. Betest du? Fragt Luise. Ja, sagt Lotte und betet laut: Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast. Dann bricht sie ab. Es passt nicht, sagt sie verzweifelt, aber mir fällt nichts anderes ein. Manchmal weiß man nicht, was man sagen will und soll und wie das gehen soll. Aber dann ermutigt uns Jesus und der Apostel Paulus, auf die Kraft des Geistes, auf seinen Beistand zu vertrauen. Ja, bitten und beten im Namen Jesu bedeutet, dass wir uns auf einen Weg begeben, der uns als Betende verändert. Zu diesem Weg gehört all das, was gesagt sein will, was das Herz erfüllt und auch beschwert. Dazu gehört auch das Lassen, das sich überlassen, das Schweigen, das Staunen. Der Schriftsteller Erik Emanuel Schmidt hat einen solchen Weg der Veränderung in seinem wunderbaren, wenn auch sehr traurigen Buch Oskar und die Dame in Rosa sehr berührend beschrieben. Der 10-jährige, an Leukämie erkrankte Oskar weiß, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Oma Rosa, die ihn regelmäßig besucht, ermutigt ihn, an Gott zu schreiben und ihm alles zu sagen, was ihn bewegt. Zuerst sind da mancherlei Wünsche und noch mehr konkrete Fragen. Am Schluss bleibt die große Bitte, dass Gott ihn besucht. Komm, sei nicht so schüchtern. Komm, auch wenn ich im Moment jede Menge Besuch habe. Es würde mich wirklich freuen, schreibt Oskar. Und dann erlebt er, dass Gott ihn besucht. Lieber Gott, vielen Dank, dass du gekommen bist. Heute beim Aufwachen habe ich geahnt, dass du kommen würdest. Es war früh am Morgen. Ich war ganz allein auf der Welt. Es war so früh, dass die Vögel noch geschlafen haben. Und du hast versucht, die Morgendämmerung zu fabrizieren. Und der Himmel wurde fahl. Du hast die Luft ganz weiß gepustet, dann grau, dann blau. Du hast die Nacht vertrieben und die Welt zum Leben erweckt. Du hast nicht aufgegeben. Und da ist der Tag. Und da ist die Nacht. Und da ist der Frühling. Und da ist der Winter. Und da ist Oskar. Und da ist Oma Rosa. Was für eine Kraft. Ich habe gespürt, dass du da warst. Dass du mir dein Geheimnis verraten hast. Schau jeden Tag auf diese Welt, als wäre es das erste Mal. Also habe ich deinen Rat befolgt und mich mächtig angestrengt. Zum ersten Mal. Ich habe auf das Licht geschaut, die Farben, die Bäume, die Vögel, die Tiere. Ich habe gespürt, wie die Luft durch meine Nase strömt und wie sie mich atmen lässt. Ich habe Stimmen auf dem Korridor gehört, die wie im Gewölbe einer Kathedrale hoch nach oben steigen. Ich habe gespürt, wie ich lebe. Ich bebte vor Freude. Ich war überwältigt. Ich danke dir, lieber Gott, dass du das für mich getan hast. Ich hatte das Gefühl, dass du mich an die Hand genommen hast und mich mitten in das Herz des Geheimnisses geführt hast, um das Geheimnis anzuschauen. Danke. Amen. Herzlich lade ich Sie ein, dass wir noch gemeinsam das Vaterunser miteinander beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so segne und behüte uns und unsere Lieben der barmherzige und gnädige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.